Die These, die ich jetzt aufstellen möchte, kann ich nicht beweisen. Allerdings, das ist der Sinn und Zweck einer These, dass man sie aufstellt, um dann anderen die Möglichkeit zu geben, sie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Meine These lautet, in der Menschheitsgeschichte, seitdem wir sprechen können, hat es noch nie so wenig Kommunikation gegeben wie heute. Und es wird auch in nächster Zukunft noch weniger werden. Hoppla! Jetzt werden Sie sagen, das stimmt sicher nicht. Wir haben doch bitte E-Mail, alleine diese Flut und WhatsApp und SMS und Facebook und Twitter. Ja, in meiner Welt ist das allerdings keine menschliche Kommunikation. Da werden digitale Daten ausgetauscht. Und jetzt sind wir beim schleichenden Gift. Weil das macht ja auch etwas mit uns, dass wir mit keinem Menschen mehr kommunizieren, sondern mit einem Gerät im weitesten Sinne und in späterer Folge mit künstlicher Intelligenz, wo wir nicht einmal mehr wissen, wer unser Gegenüber sein könnte. Und dieses schleichende Gift der mangelnden Kommunikation beschäftigt uns heute in unserem kleinen Beitrag. Und somit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Haben Sie schon ChatGPT auf Ihrem Smartphone? Haben Sie schon ausprobiert? Faszinierend, nicht? Aber letztendlich gar nicht so etwas Neues, in dem Umfang natürlich. Man stellt eine Frage an die künstliche Intelligenz und man bekommt eine Antwort, die so klingt, als könnte sie von einem Menschen sein. Das hat übrigens Google schon vor einigen Jahren, glaube ich, gemacht, mit einem automatischen Reservierungssystem für Hotels. Da konnte man anrufen und dieses automatische Reservierungssystem hat wie ein Mensch geantwortet und Menschen, echte Menschen sozusagen, haben dort reserviert. Also wir kommen heute ohne Kommunikation mit Menschen sehr gut durchs Leben. Stimmt natürlich nicht. Wir kommen nicht gut durchs Leben, wir kommen durchs Leben. Allerdings, das macht etwas mit uns. Es macht uns nicht glücklicher, wenn wir einen ganzen Tag verbringen, ohne wirklich von Angesicht zu Angesicht, mit Sichtkontakt, mit Körpersprache, mit Mimik und Gestik, mit einem Menschen geredet zu haben. Jetzt wird natürlich ein Aufschrei erschallen. Das ist doch bitte nicht effizient. Wir können doch nicht alles von Angesicht zu Angesicht besprechen. Ein E-Mail ist immerhin etwas Schriftliches und geht doch viel schneller. Ja, das glauben viele. Haben Sie schon einmal wirklich analysiert, was bei einem E-Mail passiert? Nun ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ein Verkäufer hat eine technische Frage. Er ist gut ausgestattet, hat ein Smartphone, hat ein iPad oder ein ähnliches Tablet, hat einen Notebook und hat diese Frage bei einem Kunden. Sein Techniker ist telefonisch nicht erreichbar. Er schreibt ihm also eine Nachricht. Mit eigenen Worten formuliert er das technische Thema um 10 Uhr am Vormittag. Der Kunde hat eine Erwartungshaltung, dass er innerhalb von, naja, sagen wir mal 2-3 Stunden, also kurz nach der Mittagspause, eine Nachricht bekommen könnte. Der Techniker, auch der hat ja sehr viel zu tun, schaut sich diese Nachricht erst um 16 Uhr, 17 Uhr an und versteht die Aufgabenstellung nicht ganz, was ja kein Vorwurf ist. Das ist schriftlich zusammengefasst nach bestem Wissen und Gewissen und es kommt ganz etwas anderes an. Also hat eine Rückfrage. Diese Rückfrage wird vom Verkäufer am nächsten Tag in der Früh beantwortet. Am nächsten Tag in der Früh hat der Techniker schon ein Meeting und sieht diese Antwort erst zu Mittag. Nach der Mittagspause erkennt er dann das Thema, braucht einen Kollegen. Sie merken schon, was passiert. Es dauert in Summe 3 Tage, bis der Kunde eine unbefriedigende Antwort bekommt, die er sich schon woanders im Internet geholt hat. Und damit braucht er seinen Verkäufer nicht mehr. Und da sagt er, wenn das so lange dauert, dann kann ich ja gleich online gehen und mich digital informieren. Also was sollen wir machen? Wir möchten auf der einen Seite die Performance haben, die uns scheinbar die digitalen Medien liefern, und auf der anderen Seite wollen wir persönlich kommunizieren. Nun, auch hier gilt keine Schwarz-Weiß-Sicht. Es gibt viele Schattierungen, aber eine Grundthese traue ich mir zu, hier aufzustellen. Wenn ich jede Chance nütze, um persönlich ins Gespräch zu kommen, dann bewege ich mich auf einer Linie, die auf jeden Fall erfolgreicher ist. Ich werde nicht immer persönliche Gespräche führen können. Und zwar zu den persönlichen Gesprächen zähle ich natürlich das Gespräch, wo wir beide am selben Ort anwesend sind. Ich zähle dazu aber mittlerweile auch Zoom- und MS-Teams-Meetings, wo wir einander zumindest sehen, hören können. Bis zu einem gewissen Grad auch das Telefonat ist noch immer besser als eine WhatsApp-Nachricht in der Kürze dieser Nachricht, die wir dann dort verfassen. Wenn ich jede Chance nütze, dann bewege ich mich auf einem angenehmeren Pfad. Die restlichen muss ich dann ohnehin mit digitalen Medien abdecken. Warum sind die digitalen Medien solch ein schleichendes Gift? Ja, erstens einmal, weil sie in einer großen Zahl kommen. Und ich kann ja bei den hereinstürmenden E-Mails nicht von vornherein eindeutig unterscheiden, was ist bedeutsam und was brauche ich eigentlich für mein tägliches Glück überhaupt nicht. Also ich habe ein schieres Mengenproblem. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, ich habe zumeist auch ein Verständnisproblem. Das heißt, das, was jemand mir sagen will, ist zumeist über weite Bereiche etwas anderes, als der Empfänger hört oder liest in diesem Fall wohl eher. Das heißt, wir haben Missverständnisse. Und Missverständnisse führen immer dazu, dass wir uns eine Meinung bilden, die aber vollkommen unbegründet ist. Weil wir haben ja von jemandem nur ein E-Mail bekommen. Und mit diesem E-Mail erkennen wir noch immer nicht die gesamte Person oder gar die Persönlichkeit. Und das ist wiederum schade. Hätten wir dasselbe Gespräch persönlich geführt, wären wir in kürzerer Zeit zu besseren Ergebnissen gekommen, hätten ein gutes Gefühl bei unserem Gesprächspartner und das Wichtigste aufgebaut. Vertrauen. Vertrauen aufzubauen per E-Mail, tja, das wird wohl noch längere Zeit hoffentlich nicht funktionieren. Weil dann schaut es nicht gut aus für uns, wenn das die einzige Quelle ist, wie wir Vertrauen bekommen können. Das führt uns ja zum Punkt, wie bauen wir Menschen Vertrauen auf? Ist es das gesprochene Wort? Wir wissen das. Das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Viel, viel wichtiger ist, in welcher Tonalität wird es gesagt, mit welcher Überzeugungskraft, mit dem Brustton der Überzeugung, wie man so schön sagt, wird es vorgetragen, wie schaut die Mimik aus, die Gestik, die Körperhaltung, die Körperspannung, all das erfassen wir in dem Bruchteil von Sekunden und haben ein Bild, ein Gesamtbild. Und wenn wir jetzt von derselben Person eine Textnachricht bekommen, wie auch immer sie übermittelt wird, ja, das ist ja doch nur so ein ganz ein kleiner Ausschnitt dieser Person. Da erkennen wir überhaupt nichts. Da müssen wir sozusagen, richtig, blind vertrauen. Und dieses Blindvertrauen ist das schleichende Gift. Wir begeben uns ja permanent in Abhängigkeiten. Da haben wir von einem Softwarelieferanten eine E-Mail bekommen, wo ein Termin zugesagt wurde. Der wird aber nicht eingehalten. Im Nachgang wird das dann per E-Mail hin und her und hin und her diskutiert, bis der Softwarelieferant dann den Einwand bringt, ja, aber die Rahmenbedingungen haben sich ja geändert. Von den Rahmenbedingungen ist aber in dem E-Mail nichts drinnen gestanden. Und Sie merken schon, auch dieser Kreis dreht sich immer schneller wie ein Wirbelsturm und reißt uns mit. Reißt uns wohin? In die Unzufriedenheit. Wenn wir mit diesem Softwarelieferanten ein persönliches Gespräch geführt hätten, wären wir zweifelsohne auch auf die Rahmenbedingungen zu sprechen gekommen. Wir hätten ja nicht nach 2 Minuten diskutieren aufgehört. Wir hätten wahrscheinlich 20 Minuten über dieses Thema ausführlich in allen notwendigen Tiefgängen diskutiert und alle Schattierungen abgefragt. Das scheinbar schnelle E-Mail, dieser Austausch, hat sich am Ende der Diskussion dann gerecht. Weil bei der Diskussion über den Erfüllungsgrad, ja, da haben wir dann Zeit hineingesteckt, vielleicht sogar unsere Rechtsanwälte beigezogen und Kosten verursacht. Hätten wir uns doch das nur erspart. Hätte, hätte, Fahrradkette. Also was sollen wir versuchen? Wie schon erwähnt, möglichst jedes Gespräch persönlich abzuwickeln. Und da gibt es an sich eine sehr, sehr einfache Methode. Auch als Führungskraft, als gestresste Führungskraft, mit sehr vielen Aufgabengebieten, mit sehr viel Arbeit, wo Sie sehr wenig Timeslots haben, halten Sie den ein oder anderen Timeslot wirklich frei für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann können diese ihre Themen ansammeln und einmal, zweimal pro Woche, wenn es nicht höchste Dringlichkeitsstufe hat, sich sicher sein, mit Ihnen persönlich in einem Telefonat, in einer Videokonferenz oder noch viel besser bei Ihnen im Büro besprechen zu können. Das ist dann wertvolle, wie nennen wir es im Verkauf so schön, Qualitätszeit. Das, was wir bei unseren Kunden immer haben wollen, sollten Sie als Führungskraft auch mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder anbieten. Das persönliche Gespräch kann durch nichts ersetzt werden. Podcast-Serie Das schleichende Gift beschäftigt sich mit diesen kleinen Unzulänglichkeiten, die unser Leben mühsam machen können. Umso leichter ist es, diese kleinen Unzulänglichkeiten auch zu minimieren, wie in der jetzigen Ausgabe, der dritten Ausgabe bereits, der dritten Episode über Kommunikation ausgeführt, werden wir auch in der letzten und vierten Ausgabe uns mit einem schleichenden Gift beschäftigen, und zwar mit dem schleichenden Gift der Verantwortungslosigkeit.